Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Gastrogeplauders. Die ist entstanden, wenn Sie sie hören, hier auf dem DGVS-Kongress am Mittwoch, Next Gen. Ein großes Thema ist ja immer praktische Ausbildung in der Endoskopie und das wollen wir heute mit Frau Dr. Sandra Nagel aus dem Universitätsklinikum Augsburg beleuchten. Frau Nagel, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Sie sind ja jung an Jahren, deswegen ist Ihre eigene Ausbildung noch nicht so lang her, aber haben schon sehr große Endoskopieerfahrungen, stehen sozusagen, ja, sind aus der einen Welt in die andere gewechselt. Wie war es denn bei Ihnen?
Also ich glaube, ich hatte das große Glück und das ist wirklich auch, denke ich, ein Auszeichnungsschild in Augsburg, dass hier die endoskopische Ausbildung, das endoskopische Training wirklich sehr groß geschrieben ist. Also gerade die Basisuntersuchungen fangen schon im Rahmen der Internistenausbildung an. Wir haben da ein Curriculum von 6 Monaten, wo wir fix in der Endoskopie sind, wo praktisch Basisuntersuchungen wie ÖGD, Koloskopien, Sigmoidoskopien, PEG-Anlagen und vielleicht auch die ersten Hämostase-Untersuchungen oder Hämostase-Interventionen erlernt werden. Das natürlich immer unter Supervision zunächst. Wir haben auch seit einigen Jahren die Möglichkeit, zunächst einfache Prozeduren an einem Simulator mit zu trainieren.
In-house sozusagen.
In-house, genau. Und kommen relativ früh, also ausgewählte Personen, dann auch schon in den Endoskopie-Hintergrunddienst, wo praktisch frühzeitig Notfalluntersuchungen dann übernommen werden können.
Das heißt, das ist natürlich ein Haus mit endoskopischem Schwerpunkt. Da hat man sich Gedanken gemacht, wie viele Leute können denn da parallel dieses Training durchlaufen?
Also wir haben immer einen fixen Rotanten, der ein ganzes Jahr in der Endoskopieausbildung dort ist. Das ist ein fortgeschrittener Assistenz in der Gastroenterologenausbildung. Der übernimmt auch die Planung und ist für Notfalluntersuchungen im Tagesprogramm zuständig. Und dann haben wir zusätzlich noch 2 Rotationsassistenten jeweils für ein halbes Jahr in der Ausbildung dort.
Weil wenn ich so mit jüngeren Kollegen rede, die praktisch Standardklage ist, man kommt da nicht ran. Da ist irgendwo die Endoskopie, da sind die Auserwählten oder nur ganz wenige und ja, man ist mit DRG auf der Station beschäftigt.
Genau, das ist, glaube ich, ein großes Problem, insbesondere ein großes Problem, dass es häufig keine strukturierten Ausbildungskonzepte gibt, dass es natürlich bestimmte Sollwerte oder numerische Richtwerte eingefordert sind von den Landesärztekammern, die zu erfüllen sind, sowohl für die Internistenausbildung als auch für die Gastroenterologenausbildung. Aber inwiefern dann dieses strukturierte Konzept oder überhaupt ein strukturiertes Konzept innerhalb der Kliniken umgesetzt wird, das ist sehr unterschiedlich und ja, sicherlich auch die Qualität sehr unterschiedlich.
Bleiben wir mal bei der Basisausbildung. Es gibt ja die Basisausbildung und dann die Ausbildung in fortgeschrittenen Techniken. Und bleiben wir lieber beim Gastroenterologen, weil wie weit der Internist tatsächlich jetzt das Endoskop in die Hand nehmen muss, ist wieder ein ganz anderes Thema. Und ich würde gern mich ein bisschen fokussieren auf die Rolle von Modellen beziehungsweise solcher Trainingskurse mit Modellen. Das ist ja alles sehr zeitaufwendig, auch teuer und erzeugt immer einen ziemlichen Wohlfühleffekt bei denen, die das machen können. Aber gibt es darüber hinaus eigentlich Evidenz, dass das was bringt? Das heißt, dass die Patienten verschont werden von längeren Untersuchungen. Das ist ja so ein Thema, was ein bisschen unterm Teppich ist.
Nee, richtig. Also es gibt sicherlich zahlreiche Studien zu Simulatortraining, insbesondere sicherlich die höchste Rate, gerade was Koloskopietraining an Simulatoren angeht. Dazu gibt es auch randomisierte Studien, die zeigen, dass gerade Anfänger in der Endoskopie durch Simulatortraining schon schneller ihre Lernkurve erreichen können. Also was zum Beispiel die Prozedurzeit angeht, was die Zirkumintubationsrate angeht. Aber inwiefern das dann tatsächlich auf das Patiententraining übertragbar ist, das ist noch so ein bisschen fraglich. Beziehungsweise letztendlich, wenn man mal guckt, wie viele oder beziehungsweise 2 Gruppen unterteilt, diejenigen, die dann Simulatortraining machen versus Patiententraining, um die gleichen Kompetenzfaktoren am Patienten dann zu erreichen, gibt es dann letztendlich keinen Unterschied. Aber um sozusagen die Lernkurve etwas zu beschleunigen, dazu gibt es schon ganz gute Evidenz.
Es ist ja so, wenn man sich, es gibt mehr Koloskopie als Gastroskopie-Studien, wenn man sich das so anschaut, dann ist das ja meistens irgendwie in die Ausbildung rein verwoben. Also nicht so zuerst der Kurs und dann geht's los am Patienten. Da sind die Unterschiede ja vielleicht nicht so großartig, sondern vielleicht ist es ja auch nur ein Effekt, dass man sich intensiver damit beschäftigt.
Also das ist sicherlich wichtig, dass wir auch in Zukunft irgendwelche strukturierten Curricula etablieren und die mit auch mit Evidenz untermauern. Im Moment ist es ja so, man macht so ein Prätraining, wo man theoretische Kenntnisse mit bestimmten Prozeduren vermittelt, dann in den nächsten Step kommt dann das Simulatortraining und dann wird man langsam an den Patienten herangeführt, dann zunächst unter Supervision, bis man dann bestimmte Prozeduren auch ohne Supervision durchführen kann und dann das Ganze natürlich dann in komplexere Prozeduren überführen kann.
So ist es in der idealen Welt zumindest.
Absolut, genau. Aber Kompetenz ist ja ein bisschen vielschichtig. Kompetenz beruht sich ja nicht nur, jetzt sag ich mal, auf die rein technisch-mechanistischen Sachen, sondern Kompetenz sind natürlich auch theoretische Fähigkeiten. Kompetenz betrifft auch integrative Fähigkeiten wie Führungsfähigkeit, Kommunikation im Team, Entscheidungsfindung, all diese Dinge. Und diese Dinge werden natürlich schwer abgebildet, wenn ich rein numerische Schwellenwerte als Maß für Kompetenz herannehme. Und von daher ist so zunehmend die Tendenz, dass ich diese numerischen Schwellenwerte mehr oder weniger verlasse, weil die sicherlich nicht das Nonplusultra sind, um Kompetenz abzubilden. Und man geht eher, und das finde ich ein sehr gutes Verfahren, auf ja kompetenzbasiertere Struktur hinsichtlich der Ausbildung.
Jetzt sagen wir mal, diese anderen Fähigkeiten, die Sie da geschildert haben, die kann man sich natürlich entweder selbst aneignen oder in anderen Fortbildungen oder die ergeben sich dann bei der Arbeit im Team. Soweit gesehen ist das vielleicht nicht so ein Problem, aber die Frage ist ja immer, soll eine Klinik sich so einen Simulator anschaffen? Die sind ja nicht ganz billig, da gibt's ja auch verschiedene mit Tierteilen, also ganz unterschiedlich komplex. Was habt ihr denn in Augsburg denn?
Wir haben so einen Virtual Reality Simulator, mit dem es natürlich möglich ist, so Standard- oder Basisuntersuchungen, ÖGD-Koloskopien zu trainieren. Wie gesagt, das ist gerade diese Virtual Reality Simulatoren sind natürlich gerade für den Anfang der Ausbildung für Basis ganz sinnvoll, um so ein bisschen mit der Prozedur in Berührung zu kommen. Aber das gibt natürlich nicht die haptische, taktile Formation des Gewebes wieder.
Also, dass man einfach sieht, was passiert, wenn man die Räder in die eine oder andere Richtung dreht.
Ja.
Und man muss aber natürlich offen zugeben, dass die Dinge, wo Anfänger Schwierigkeiten haben, nämlich da über Sigma zu kommen oder auch nur in den Ösophagus, da gibt's eigentlich keine guten Modelle.
Nee, das ist richtig. Es gibt ja auch noch mechanische Simulatoren. Die haben halt den Vorteil, dass ich zum Teil zum Beispiel in der Koloskopie sehen kann, wenn ich Schlaufen schiebe. Das ist sicherlich sehr lehrreich, mal zu sehen, wie diese Schlaufen zu bilden sind oder zu vermeiden sind. Aber man kann natürlich nur eingeschränkt die Prozedur nachempfinden. Das ganze Gewebe ist natürlich nicht der Realität entsprechend. Dementsprechend stagniert dann irgendwann auch die Lernkurve. Und erfahrene Endoskopiker oder erfahrene Leute haben da davon jetzt keinen Benefit. Wenn es jetzt darum geht, sage ich mal, andere Prozeduren wie zum Beispiel ESD oder POEM zu erlernen, dann macht es sicherlich Sinn, das zunächst an Tiermodellen, entweder ex vivo oder in vivo, zu üben, auch wenn es da dafür jetzt natürlich auch keine große Evidenz im Sinne von Vergleichsstudien gibt. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass das natürlich Prozeduren sind, die potenziell mit einem sehr, sehr hohen Komplikationsrisiko verbunden sind, macht es natürlich Sinn, das erstmal in einem sicheren Milieu außerhalb des Patienten einzuüben.
Also da kommen wir, glaube ich, gleich dazu. Ich würde noch einmal kurz jetzt die Situation in Augsburg. So ein Simulator kostet ja, ich weiß nicht, kann mich von früher erinnern, 100.000 Euro.
In dem Dreh, es gibt natürlich unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichen Software-Updates, aber ja.
Und dann, genau, braucht man Service und dies oder jenes. Wie kann man denn das organisieren? Da kann man natürlich sagen, wir haben jetzt einen endoskopischen Schwerpunkt und das leisten wir uns mal, verwenden Drittmittel, aber wie, sagen wir, würden Sie denn so weit gehen, dass Sie sagen, das sollte eigentlich Pflicht sein, dass bevor jemand am Patienten rummacht und nicht weiß, in welche Richtung die Räder sich drehen, dann ist es eigentlich obligat, dass der was auch immer da vorschaltet? Wie kann man das organisieren?
Also ich glaube nicht, dass wir im Moment schon die Evidenz haben, zu sagen, dass es im Sinne eines strukturierten Curriculums unbedingt zwingend Sinn macht. Aber die Vorteile sind sicherlich daran zu sehen, dass ich sage, sobald ich ein strukturiertes Curriculum habe und das wirklich fix integriere, dass ich das auch mit bestimmten Kompetenzen, die ich am Ende dieses Simulator-Trainings erreichen sollte, verbinde und ich dann auch ein strukturiertes Feedback bekomme, dann macht es, glaube ich, schon Sinn. Aber Voraussetzung ist, dass ich wirklich ein strukturiertes Konzept habe, wie das integriert wird und was dann meine Ziele am Ende dieses Trainingsabschnittes sein sollten.
Macht das der Apparat eigentlich schon?
Ja, der kann das machen. Der gibt tatsächlich Feedback, wie meine Leistungsqualität ist, wie meine Zeiten sind, etc.
Das heißt, irgendwann, sagen wir mal, Training aus der Sicht des Trainers, da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen, ist aber immer wieder von vorne, ist ja nicht ganz unmühsam. Das heißt, auch da könnte man Zeit und Energien sparen, setzt die Leute dahin und wenn es gar nicht weitergeht, kommt man. Aber ansonsten ist das ein interaktives Programm.
Mhm. Absolut, genau. Also das gerade auch, was den Zeitfaktor natürlich betrifft, wenn ich jetzt Patiententraining direkt am Patienten mache und das unter 1:1 Supervision mache, bin ich natürlich 2 Endoskopiker in dem Moment. Ja, das heißt, ich kann das outsourcen so ein bisschen und da natürlich auch einen gewissen Zeitersparnis und natürlich Ressourcenersparnis auch mit bezwecken.
Jetzt ist es in Augsburg so, aber das ist ja eine ziemliche Ausnahme. Die anderen irren durch die Gegend und gehen dann auf so Kurse wie hier oder es gibt ja so Akademien, die das anbieten. Da sind Sie ja wahrscheinlich auch tätig. Mhm. Was machen Sie da für Erfahrungen? Wer kommt da? Und was machen die vor allem nachher damit?
Mhm. Also hier im Rahmen der Next Gen gibt es zum Beispiel ÖGD-Kurse, Koloskopie-Kurse, die jetzt vor allem an mechanischen Simulatoren trainiert werden. Das sind tatsächlich meistens junge Anfänger, die zum Teil noch gar nicht oder nur mit ganz wenigen Zahlen an diesen Untersuchungen bereits rangekommen sind. Dass ich da jetzt große technische oder fortgeschrittene Verfahren vermitteln kann, das ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck dieser Sache, sondern der erste Schritt ist tatsächlich, dass ich erstmal eine Vorstellung für die Anatomie finde. Wie ist diese Prozedur durchzuführen? Auf welche Pitfalls muss ich achten? Also letztendlich ein langsames Heranführen. Und dann sollten die Leute natürlich idealerweise auch das in ihrer Klinik umsetzen können. Aber da hakt's, glaube ich, dann häufig, dass dieser Schritt zum, ich habe es jetzt mal am Modell probiert und jetzt der nächste Schritt ist der Patient. Mhm. Und diese Lücke ist, glaube ich, trotzdem noch relativ groß.
Also Ihr Dogma der Strukturierung greift da auch wieder. Aber jetzt mal ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Außenstehender und höre mir das so an, dann ist ja die erste Frage, ja lieber Gott, warum ist denn das nicht verpflichtend? Studien hin oder her, dass man irgendwas profitiert, liegt ja ziemlich auf der Hand und sei es auch nur das räumliche Vorstellungsvermögen und wie man das Gerät so bedient. Glauben Sie nicht, dass das dann doch kommen wird oder ist das zu viel Regulierung?
Das hoffe ich, dass sowas kommt. Das wäre sehr wünschenswert, auch gerade darum, um letztendlich, sobald ich eine strukturierte Ausbildung habe, macht das Ganze natürlich auch viel, viel vergleichbarer. Ich kann dann andere Kompetenzfaktoren definieren. Ich muss dann nicht mehr nur Kompetenz anhand von bestimmten numerischen Schwellenwerten oder so definieren, die häufig eine sehr, sehr große Range aufweisen. Also das wäre sehr, sehr wünschenswert, dass es in irgendeiner Weise strukturiert umgesetzt wird. Ja, was es dazu bedarf, ist die Frage. Ja.
Gut, auch dann wäre erst die Motivation wirklich da mal genauer hinzuschauen. Was muss ich eigentlich machen? Mit welchen Modellen? Was führt zu was? Also wenn das Pflicht wird. Also wir werden sehen, das können wir beide ja nicht entscheiden. Im zweiten Teil geht es jetzt um eine andere Art von Weiterbildung, nämlich in fortgeschrittenen endoskopischen Verfahren, sei es jetzt POEM und ESD. Ganz ehrlich gesagt bin ich da immer ein bisschen skeptisch, wenn so frei flottierende Kurse in irgendwas angeboten werden. An oft Tiermodellen, wo man praktisch an so einem dicken Schweinemagen kann man ja fast kein Loch machen. Das muss man ja schon absichtlich machen, was mit der Wirklichkeit nur bedingt zu tun haben. Und ich frage mich immer, sollte, auch das können wir zwar jetzt nicht entscheiden, aber die Frage nicht nur sein, wie trainiere ich, sondern wen trainiere ich?
Mhm, sicherlich, ja. Wen trainiere ich? Diese ganzen Konzepte basieren ja darauf, dass meistens solche Prozeduren, fortgeschrittene Prozeduren wie POEM oder ESD, meistens nur Leute in den Genuss kommen können, die eine bestimmte Grundvoraussetzung zum Beispiel haben, also die schon sicher EMR können. Das macht natürlich Sinn, aber Evidenz dafür gibt es auch wenig oder eigentlich gar nicht. Ob man nicht, sage ich mal, sobald man koloskopieren kann, gastroskopieren kann, ob man nicht möglicherweise auch direkt jemanden ESD beibringen kann. Das macht natürlich Sinn, zunächst so Basisverfahren wie Injektionen, Hämostase etc. an der EMR zum Beispiel üben zu können und diese Prozeduren sicher zu beherrschen. Aber Daten gibt es nicht, ob nicht auch ein anderes Konzept durchführbar wäre.
Ja, und trotzdem, was ich meine, sagen wir mal, bei begrenzten Ressourcen ist so das freigebige Ausstreuen von hochspezialisierten Prozeduren, fragt man sich auch, was macht der dann? Fängt derjenige dann an, beim Punkt Null zu Hause ESD zu machen? Oder sollten solche Prozeduren nicht doch lieber gebündelt stattfinden? An bestimmten Zentren, wer auch immer die dann auswählt, das wird ja als heftigst diskutiert. Und dann, da sieht das Training dann natürlich auch anders aus. Also ich glaube, das ist vielleicht noch wichtiger, das in eine klinische Ausbildung einzubinden, als zu sagen, ich mache jetzt mal auf der grünen Wiese einen ESD-Kurs, oder?
Mhm. Absolut. Also ich glaube, es macht wenig Sinn, solche hochspezialisierten Untersuchungen an Häusern zu machen, die dann auch nicht die ausreichende Fallzahl haben, um die Kompetenz überhaupt zu erhalten. Das macht nur Sinn, wenn ich das entsprechende Setting habe, die entsprechende Patientenzahl, natürlich auch das entsprechende Endoskopiepersonal, was mit diesen Prozeduren auch umgehen kann und die Expertise haben. Und es ist ja auch in diesen unterschiedlichen Curricula wiedergespiegelt, dass ich, um die Kompetenz aufrechtzuerhalten, schon eine Mindestanzahl von solchen Untersuchungen pro Jahr durchführen sollte.
Gut, das glaube ich auch ganz wichtig, dass man, das, natürlich gibt es da einen freien Markt, ist ja nicht verboten, einen ESD-Kurs zu machen, aber ich glaube, das sollte man schon im Kopf behalten, dass da die Umgebungsbedingungen eigentlich noch wichtiger sind als beim Basistraining.
Und gerade Umgebungsbedingungen, es macht natürlich auch Sinn, Komplikationsmanagement betreiben zu können. Also gerade Prozeduren wie PO im ESD an dem Haus zu machen, wo ich Komplikationen dann auch interdisziplinär nicht managen kann, macht meiner Meinung nach nicht Sinn.
Gut, wie ist denn das dann jetzt nochmal zum Paradies Augsburg zurückkehren? Wenn jetzt jemand sagt, ich will ESD machen, dann muss natürlich, sagen wir mal, das Team oder der Chef oder wer auch immer einverstanden sein. Und wie geht das dann?
Also ich kann es ja tatsächlich an meinem Beispiel, ein bisschen erzählen. Mhm. Also ich habe tatsächlich zuerst POEM gelernt und bin dann von der POEM zur ESD geswitcht. Das ist sicherlich nicht der übliche Weg. Und habe, bevor ich ESD gelernt habe, natürlich das Ganze auch erstmal an einem Tiermodell, an so einem Kurs trainiert. Und war aber dann trotzdem in der glücklichen Lage, dass ich mehr oder weniger ein 1:1 Teaching durch erfahrene Untersucher hatte, was natürlich die Lernkurve extrem beschleunigt hatte.
Auch das spricht ja dafür, das alles zu zentralisieren. Aber da kommen wir ja in Bereiche, um die es jetzt gar nicht gehen soll. Die haben das ja beides durchlaufen, wahrscheinlich Training in einem Ort, wo es ziemlich gut war, mussten sich nicht durchbeißen oder durch die Gegend wandern und sind jetzt Ausbildner. Wie geht man denn eigentlich mit der Frage um? Ausbildung ist ja was, was so freigebig, ich will es nicht sagen verschleudert wird, aber rausgegeben wird. Und gerade bei den differenzierten Prozeduren, wenn man das jemand beiträgt, will man ja was davon haben. Ist natürlich auch eine eher philosophische Frage. Wie sehen Sie das jetzt in Ihrer eigenen Karriere?
Klar, dass solche Prozeduren bzw. Leistungen auch an bestimmte Dinge verbunden sind. Zum Beispiel fordert man natürlich auch, dass man das vielleicht publikatorisch begleitet, dass man natürlich auch Strukturen für dieses Patientensetting oder Patientenakquise etabliert. Das sind, denke ich, Sachen, die da mit einfließen. Wer dann in solchen Dingen auch ausgebildet werden kann und darf und sollte.
Oder auch ganz simpel, dass man ein bisschen da bleibt. Es gibt absolut. Ja solche Konzepte bei der Pflegeausbildung, bei der Fortgeschrittenen, dass sich der oder diejenige verpflichtet, dann eine bestimmte Zeit da zu bleiben. Das ist sogar mit finanziellen Konsequenzen verbunden. Das ist bei uns ja noch weit weg, aber wir deuten das jetzt nur hier mal sanft im Hintergrund an. Jetzt nochmal zum Abschluss zurück zu der Veranstaltung. Die Kurse, die hier gegeben werden bei der Next-Gen-Veranstaltung, sind nur Anfängerkurse?
Das sind überwiegend Anfängerkurse, genau.
Also erste Orientierung.
Mhm. Die Basisstrukturen zu vermitteln, so ein bisschen Hands-on-Training eben in einem entspannten Setting und so die Basisstrukturen erstmal zu vermitteln.
Der Tag ist ja unheimlich gut gebucht, glaube ich.
Das alles ist jedes Jahr.
Ist fast so ein kleiner Kongress im Kongress. Da hat es ja auch eine eigene Podcast-Folge drüber gegeben am Kongress Freitag. Was für ein Entwicklungspotenzial gibt es dafür? Sollte man das flächendeckender anbieten oder ist halt auf jedem Kongress findet es statt? Und
also ich glaube, es macht schon Sinn und es wäre sicherlich wünschenswert. Also die Yuga ist ja sehr, sehr gut vernetzt, was mich sehr freut. Und mich freut es auch immer, wie viele Expertise da innerhalb so junger Leute schon vorhanden ist. Und es wäre sicherlich wünschenswert, das nicht nur im Rahmen von Kongressen einmal im Jahr anbieten zu können, sondern auch, ja, kleineren Bereichen, regelmäßigen Abständen, um eben junge Leute häufiger zu teachen und besser auszubilden.
Leicht könnte sich da ein sehr viel sinnvoller von der Basis entwickeltes Grundausbildungskonzept ergeben, was dann vereinheitlicht ist, was ja Ihr Wunsch war.
Absolut.
Gut, Frau Nagel, vielen herzlichen Dank. Sehr weites Feld. Wir mussten uns so ein bisschen begrenzen. Wir wollen ja auch jetzt nicht ins Jammern kommen, was alles fehlt. Ich glaube, wir haben große Fortschritte gemacht und auch Ihnen persönlich alles Gute. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.